Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute wollen wir über unsere Antennen reden, die wir für andere Menschen haben. Sicher wird jetzt der eine oder die andere von euch einwenden, dass das doch wohl nicht auf jeden zutrifft und in gewisser Weise ist dieser Einwand ja auch richtig. Denn natürlich haben manche Menschen eine weitaus größere Sensibilität als andere. Ja, und einige unserer Mitmenschen outen sich sogar regelmäßig mit Hingabe als tumper Klotz, der wenig bis gar nichts von dem mitbekommt, was um ihn herum geschieht. Aber in einer solchen Ausprägung ist es ja dann doch eher die Ausnahme. Zum Glück. Die meisten Menschen sind sogar weitaus sensibler, als es den Anschein hat. Auch wenn sie vielleicht mit ihrer Sensibilität nichts anzufangen wissen. Denn wer zwar spürt, dass es einem Gegenüber beispielsweise nicht gut geht, muss sich ja trotzdem nicht berufen fühlen, etwas diesbezüglich zu unternehmen. Also, nur weil jemand nicht reagiert, heißt es ja nicht, dass derjenige nichts spürt. Aber genau darum geht es uns heute. Warum haben wir häufig so ein intuitives Gefühl für unsere Mitmenschen? Auch wenn das Maß an echter Empathie sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Ein Erklärungsansatz in der Schnittmenge zwischen Neurophysiologie und Psychologie bezeichnet das Ganze als Resonanzphänomene und begründet die über die Funktion sogenannter Spiegelneurone. Hat vielleicht der eine oder andere schon von gehört. Die Idee dabei ist, dass ein Mensch, der uns gegenübersteht, also seine reine Anwesenheit, aber auch sein Handeln und Denken eine Resonanz in uns erzeugt. Nun, was genau ist denn nun darunter zu verstehen? Was genau ist denn ein solches Resonanzphänomen? Da gibt es viele konkrete Beispiele, die sicher auch jeder von euch kennt. Zum Beispiel hat jeder schon die Erfahrung gemacht, dass in bestimmten Situationen ein Lachen oder Lächeln ansteckend sein kann. Das ist eine Resonanz. Wir spiegeln den Lachenden. Die gleiche Situation kennt sicher jeder vom Einkaufen oder dem Lächeln, das man jemandem schenkt, dem man nach dem Weg fragt. Noch deutlicher ist dieser Umstand sogar beim Gähnen. Warum gähnen wir, wenn andere es tun? Man kann sich's ja kaum verkneifen. Ja, die Antwort darauf ist, dass das Gähnen eines Gegenübers eine Resonanz in uns hervorruft. Es gibt also eine natürliche Tendenz, den emotionalen oder körperlichen Zustand eines anderen Menschen unwillkürlich nachzuvollziehen. Jeder kann das und jeder tut das. Ständig. Alleine wenn ich jetzt über das Gähnen rede, wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch das Gefühl haben, gähnen zu müssen. Ein anderes Beispiel. Wie sieht es aus, wenn jemand in unserer Nähe seinen Blick plötzlich überrascht oder erschreckt auf etwas außerhalb unseres eigenen Blickfelds richtet? Nun, wir schauen impulsiv selbst auch dorthin. Und zwar relativ simultan und bevor wir auch nur darüber nachdenken. Dieses spontane Einschwenken auf das, was ein anderer plötzlich in seinen Aufmerksamkeitsfokus nimmt, das ist im Grunde genommen unwiderstehlich. Joint Attention nennt man das. Und natürlich steckt ein evolutionsbiologischer Grund dahinter. Es ist offensichtlich, dass so etwas im Zweifelsfall das Überleben sichern kann. Denn solche spontanen Reaktionen anderer Menschen kündigen natürlich potenziell Gefahr an. Wir vollziehen also die emotionalen oder körperlichen Zustände anderer Menschen unbewusst nach. Das hat die Natur sehr nachdrücklich bei uns eingerichtet und das ist für einen reibungslosen Ablauf unseres Alltags auch zwingend erforderlich. Resonanzen anderer führen spontan zu unreflektierten Gewissheiten. Das ist etwas, was man fachlich als implizite Annahmen bezeichnet. Ein Beispiel: Ihr lauft durch eine Fußgängerzone, andere Menschen laufen neben euch und wieder andere kommen euch entgegen. Und implizite Annahmen, also unreflektierte Gewissheiten, lassen diese Menschen um uns herum für die nächsten Momente halbwegs vorhersehbar erscheinen. Wir gehen also intuitiv davon aus, dass sie sich innerhalb einer von uns erwarteten Bandbreite verhalten und bewegen. Und dabei geht es nicht darum, wohin die Menschen um euch herum gerade laufen, sondern auch und vor allem um das zu erwartende Verhalten der anderen. Es gibt ein Repertoire von Verhalten, das wir in einer betreffenden Situation erwarten, implizite Annahmen. Und wenn etwas von diesen Annahmen deutlich abweicht, ja, dann ist eben erhöhte Aufmerksamkeit gefordert, denn dann droht potenziell Gefahr. Wir reagieren hier also unbewusst, aber wir reagieren als Folge einer Resonanz auf andere. Wir orientieren uns in der Menschenmenge, ohne das aktiv zu durchdenken. Und zwar so, dass sich für uns daraus ein implizites Wissen ergibt. Die implizite Annahme, dass von den Anwesenden beispielsweise ein friedlicher, geregelter Ablauf zu erwarten ist. Andererseits kennt jeder auch Situationen, in denen diese unreflektierte Gewissheit durch irgendetwas gestört wird. Und manchmal können wir nicht einmal sagen, was es denn gerade ist, das da nicht passt. Vielleicht kennst du auch solche Situationen, in denen ein anderer Mensch, der eigentlich nichts Böses tut, dennoch das ungemütliche Gefühl in uns weckt, dass etwas Bedrohliches geschehen könnte. Das heißt, erst wenn das Gefühl der Sicherheit, das wir normalerweise aus unseren impliziten Annahmen beziehen, nicht mehr da ist, erst dann wird uns bewusst, wie sehr wir eigentlich von ihm geprägt sind. Resonanz- oder Spiegelphänomene machen also Situationen vorhersehbar. Sie erzeugen das Gefühl, das wir auch Intuition nennen und das uns dann ahnen lässt, was kommen könnte. Aber es kommt noch besser, denn diese impliziten Gewissheiten, ebenso wie die Intuition, beschränken sich nicht nur darauf, was im aktuellen Moment passiert. Häufig genug machen sie uns sogar mit einer recht guten Wahrscheinlichkeit Vorhersagen möglich. Mit Vorhersagen meine ich jetzt das, was man auch Ahnungen nennen könnte. Eine solche Vorahnung kommt ja nicht aus dem Nichts, wie man vielleicht vermuten könnte. Sie kommt, weil unser Gehirn automatisch, also unbewusst oder intuitiv, Muster in einer aktuellen Situation mit Mustern aus vorangegangenen Situationen vergleicht. Unsere Lebenserfahrung hinterlässt eben Spuren im Gehirn. Und unser Gehirn lernt immer. Wenn eine gewisse Erregungsschwelle überschritten wird, dann hinterlässt alles, was wir zum ersten Mal wahrnehmen oder miterleben, Spuren in unserem Gehirn. Und das geschieht vollkommen unabhängig davon, ob es sich dabei um ein angenehmes Erlebnis handelt oder um ein unangenehmes. Alles, all das, was wir auf diesem Wege verarbeitet haben, ist damit auch im Repertoire unserer potenziellen Handlungsprogramme vorhanden. Wir erleben etwas zum ersten Mal oder wir hören oder lesen auch nur davon oder wir sehen es in einem Film, aber damit ist es jetzt eben vorstellbar. Es ist eine Option. Es steht für uns jetzt als denkbares Verhalten zur Verfügung, muss aber natürlich nicht zur Anwendung kommen. Bei Kleinkindern ist das noch anders, denn deren neuronale Spiegelsysteme haben die starke Tendenz, Gesehenes spontan nachzumachen, zu simulieren. Das kann manchmal sehr unangenehm für die Eltern sein. Bei Erwachsenen sind im Vergleich dazu als Ergänzung noch hemmende neurobiologische Systeme aktiv, die also ein denkbares Verhalten im Normalfall nicht zwingend praktisch ausführen lassen. Aber, und da wird es besonders interessant, dieses Verhalten ist eben eine Option, etwas, das wir uns vorstellen können und damit auch bei anderen Menschen für möglich halten. Wir können das Verhalten anderer antizipieren, also in gewisser Art und Weise seine möglichen Handlungen vorhersagen, weil unser Gegenüber eine Resonanz in uns hervorruft, weil diese Person vielleicht wie sie aussieht oder sich bewegt oder wie sie redet oder riecht, weil irgendetwas an ihr Erinnerungen an Ähnliches bei uns ins Schwingen bringt. Schauen wir uns doch einmal an, wie das direkt in unserem Gehirn funktioniert. Der Kern unserer Gefühle befindet sich dort im sogenannten Mandelkern, Amygdala, und im Gyrus Cinculi. Beides sind Teile des limbischen Systems. Das ist ein sehr, sehr alter Teil des Gehirns, weshalb den auch schon unsere ältesten Vorfahren hatten. Wie auch immer, auch wenn diese Gehirnregionen für Gefühle zuständig sind, werden sie nicht nur aktiv, wenn wir traurig sind oder glücklich oder wütend oder verliebt. Sie werden vielmehr immer aktiv, wenn beliebige Handlungen geplant oder ausgeführt werden. Es werden also für jede Aktivität nicht nur die Nervenzellen aktiviert, die die eigentliche Bewegung steuern, sondern gleichzeitig immer auch die, die das eigene Körperbefinden registrieren. Auch das ist ein automatisch ablaufendes, spontanes Geschehen, das keine bewussten Überlegungen erfordert. Das eigentlich Spannende dabei ist aber, dass nicht nur eigene Handlungen oder das eigene Denken an diese Handlungen die erwähnten Hirnregionen messbar aktiviert, auch die Beobachtung anderer bei identischen Aktivitäten aktiviert sie. Ein Beispiel: Mir geht's gut, wenn ich Ski fahre. Da fühle ich mich wohl. Die Bewegung und die Gefühle gehen dabei Hand in Hand. Aber auch wenn ich anderen beim Skifahren zusehe, werden die gleichen Gefühle aktiviert. Und selbst wenn ich nur an andere beim Skifahren denke, funktioniert das. Und natürlich funktioniert das nicht nur in die positive, sondern auch in die negative Richtung. Denkt doch mal dran, wie es euch ging, als euch das letzte Mal jemand von seinem Zahnarztbesuch erzählt hat. Professor Dr. Joachim Bauer von der psychosomatischen Abteilung des Uniklinikums Freiburg formuliert das folgendermaßen: Personen, die wir in unserer Umgebung erleben, erzeugen in uns nicht nur intuitive Vorstellungen über ihre Handlungsabsichten, sondern setzen in uns, den Beobachtungen, immer auch ein Programm in Gang, das die Frage prüft, wie würde sich das jetzt und im weiteren Geschehen anfühlen? Und weiter erklärt Professor Bauer: Das Ergebnis ist eine intuitive Wahrnehmung, wie sich ein von uns beobachteter Mensch aller Wahrscheinlichkeit nach gerade fühlt. Die Gegenwart anderer führt also unwillkürlich zu einer neurobiologischen Resonanz in uns. Das sind Spiegelungsvorgänge, in denen wir das Verhalten und die Gefühle anderer unbewusst vorausschauend nachvollziehen können, also antizipieren. Das mehr oder weniger intuitive Erfassen dessen, was in einem anderen Menschen vorgeht, wird in der Fachsprache als das Vermögen bezeichnet, sich eine Theory of Mind zu bilden. Innere Beweggründe anderer zu erkennen, ist etwas, das uns völlig spontan zufließt. Das nennt man präflexiv. Also eine präflexive Erkenntnis gewinnen wir, bevor eigentlich etwas eingetreten ist. Dabei ist es interessanterweise nicht einmal wichtig, ob es sich in der konkreten Situation um einen richtigen Eindruck handelt oder nicht. Entscheidender ist, dass es überhaupt zu solchen Resonanzen kommt, die uns eine Theory of Mind über unser Gegenüber ermöglichen. Praktisch ist es also so, dass neurobiologische Spiegelphänomene damit beginnen, dass wir bewusst oder unbewusst wahrnehmen, was andere tun oder fühlen. Dann findet in uns eine neuronale und psychische Resonanz statt. Und diese Resonanz ist eben das Ergebnis eines unbewussten Abgleichs. Ich gleiche das aktuell Wahrgenommene mit den durch Erfahrung gespeicherten potenziellen Handlungsoptionen ab, die wir schon erwähnt haben. Diese Speicherung von Erfahrungen läuft ja, wie gesagt, ein Leben lang. Das beginnt auch schon sehr früh in unserer Entwicklung. Kleinkinder beginnen zum Beispiel schon mit etwa 6 Monaten, den Ablauf und das Ziel von Bewegungssequenzen zu speichern. Nehmen wir ein Kind, das etwa ein Vierteljahr alt ist, und wir zeigen ihm einen Ball. Und dann geben wir diesem Ball einen kleinen Stups, sodass er hinter eine Sichtblende rollt. Von mir aus hinter einen Sessel oder irgendetwas anderes. Das Beeindruckende ist jetzt, dass für ein Kind in diesem Alter der Ball nun plötzlich verschwunden ist. Und das werden wir an seiner Reaktion auch sehr unmittelbar und laut und deutlich erfahren. Der Ball ist für dieses Kind nicht mehr existent. Er ist nicht mehr auf dieser, auf seiner Welt. Ein anderes Kind, das nur ein halbes Jahr älter ist, reagiert da ganz anders. Dieses Kind antizipiert die Bewegungsrichtung des Balles und erwartet mit seinem Blick das Auftauchen auf der anderen Seite der Sichtblende. Für dieses zweite, ältere Kind ist der Ball also zweifellos noch vorhanden, auch wenn er ihn nicht sieht. Die Existenz von Objekten oder Bezugspersonen wird also jetzt nicht mehr in Frage gestellt, auch wenn sie nicht zu sehen sind. Diese sogenannte Objektkonstanz bzw. ihr Fehlen in einem bestimmten Alter ist übrigens auch die Grundlage für dieses beliebte Kuckuckspiel. Also wo Eltern oder die Oma oder die Tante ihr Gesicht mit den Händen verbergen, um sich dann anschließend über das erleichterte Gesicht des Nachwuchses zu freuen, wenn sie die Hände wieder wegnehmen. Eigentlich ist dieses Spiel ein total übles mit der Verlustangst des Kindes. Die Erleichterung anschließend, die freut dann ja die Eltern oder die Oma, aber die Angst des Kindes vorher, naja, das hat vielleicht was mit Abhärtung zu tun. Aber ich habe über Objektkonstanz gesprochen. Also die innere Vorstellung vom Fortbestehen nicht sichtbarer Objekte und Abläufe. Das ist vollkommen verinnerlicht und daher eine unbewusste Kompetenz. Und mit zunehmendem Alter und mit fortschreitender Entwicklung ist man in der Lage, die Ziele und Absichten von Handlungen vorauszusehen und wenn nicht immer zu verstehen, so doch zumindest in die eigenen Denkstrukturen einzuordnen. Und schrittweise erweitern sich damit auch die Möglichkeiten unseres neuronalen Spiegelsystems. Begegnen wir einem anderen Menschen, so aktiviert er, ohne es zu beabsichtigen, in uns eine neurobiologische Resonanz, unabhängig davon, ob wir es wollen oder nicht. Besonders ausgeprägt ist solches Resonanzverhalten übrigens bei flirtenden Personen. Die zeigen eine besonders ausgeprägte Form des sogenannten Chamäleon-Phänomens. Es werden unbewusst, also intuitiv, Körperbewegungen und Verhaltensweisen der anderen Person gespiegelt. Mit der Hand durchs Haar fahren, die Beine übereinander schlagen oder die Hände in den Schoß legen. Im NLP würde man das Rapport nennen. Entscheidend ist dabei aber nicht, was gemacht wird, sondern dass es sich gemeinsam und von alleine, also automatisch einstellt, dass also eine Resonanz entsteht. Welche Menschen empfinden wir danach als besonders angenehm? Nun, diejenigen, die unsere Befindlichkeit, unsere emotionale Gefühlslage wahrnehmen, sie spiegeln und dann durch eine Geste oder Handlung darauf reagieren, sodass wir wiederum eine Resonanz spüren. Nun, das macht im Normalfall natürlich niemand bewusst, denn es handelt sich um einen ganz überwiegend intuitiven Vorgang, ohne das Gefühl der Mühe oder auch ohne gedankliche Tonübung und Willensakte. Und wenn ein anderer merkt, dass ich dieses Spiegeln bewusst mache, naja, dann kommt er sich natürlich auch nicht ernst genommen vor und manipuliert. Spiegelneurone im Normalfall gewährleisten also, dass Empfindungen, Handlungen und Absichten anderer Menschen in uns selbst nachempfunden werden können. Wenn wir das Ganze noch einmal zusammenfassen, kann man sagen, dass unser Gehirn mit zunehmender Erfahrung Strukturen, unter anderem Spiegelneurone, entwickelt, die intuitiv immer dann aktiv werden, wenn ein Verhalten anderer wahrgenommen wird. Und diese Neurone reagieren dann mit einer Resonanz, einer Spiegelung des wahrgenommenen Verhaltens oder auch des Fühlens der anderen Person. Und das wiederum ist die Grundlage für alle Empathie und von unserem berühmten stillschweigendem Verständnis. Solche Resonanz führt zu einem intuitiven Verstehen der Befindlichkeiten, der Hoffnungen, der Ängste, aber auch der Beweggründe für Handlungen des Gegenübers. Diese Spiegelneurone sind auch bei jedem anderen gesunden Menschen vorhanden, bei jedem einzelnen unserer Zuhörer zum Beispiel. Und auch entsprechende Resonanzphänomene kennt jeder aus eigener vielfältiger Erfahrung. Tja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt auch aus dieser Folge unserer Podcast-Reihe wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitgenommen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Und damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.